Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mückes Mikromedizin. Lieber Martin, wie geht's dir?
Hallo lieber Daniel, sehr gut. Ich freue mich ja immer, wenn ich was mit dir aufnehmen darf.
Du bist so ein Schleimer. Ich höre im Hintergrund ein familiäres Potpourri. Das passt aber eigentlich auch ganz gut zu unserer heutigen Folge und zu unserem heutigen Thema. Es geht nämlich heute um ein wahres Multifunktionstool im Zusammenhang mit der Geburt und der Schwangerschaft. Bühne frei für die Plazenta oder wie die Spanier sagen, la placenta.
Por favor.
Por favor. Also das Kind ist natürlich neben der Mutter der Hauptdarsteller bei der Geburt, ne? Mhm. Sollte es zumindest sein. Aber den Oscar für die beste Nebenrolle räumt definitiv der Mutterkuchen ab. Also finden zumindest Hebammen. Es gibt sogar Mütter, die nach der Geburt ein Stück kosten wollen von diesem Wunderorgan. Das bringt mich zu der Frage, was ist denn eigentlich dran an diesen nachgesagten Wunderkräften der Plazenta? Wie sieht sie aus? Was kann sie? Und warum lieben die Hebammen, aber auch manche Mütter sie so sehr?
Ja, Daniel, die Plazenta ist ja ein echtes Superorgan, du hast es schon angesprochen. 9 Monate lang versorgt und beschützt sie das Kind im Mutterleib. Und in vielen Kulturen wird sie als Beschützerin oder als Zwilling des Kindes angesehen und nach der Geburt auch bestattet.
Wow, okay.
Und bei uns hingegen landet sie meistens einfach nach der Geburt im Abfall und wird dann ja mit dem Klinikmüll verbrannt.
Jetzt gibt es zumindest 2 deutsche Unikliniken, habe ich gelesen, die direkt nach der Geburt aber die Funktionsweise der Plazenta erforschen. Mhm. Also natürlich das Einverständnis der Mütter vorausgesetzt. Das muss dann auch relativ schnell passieren, nämlich die Forscher haben nur 6 bis 7 Stunden Zeit für eine sogenannte Perfusionsanalyse. Erzähl mal ein bisschen was über die Aufgaben dieses faszinierenden Organs.
Die Hauptaufgabe ist es, also gleichzeitig die Grenzen und die Schnittstelle zwischen Mutter und Kind zu sein. Ne? Also Das ist quasi so der Übergang. Und sie ermöglicht halt den Stoff- und den Gasaustausch zwischen den Blutkreisläufen der beiden. Ne? Und muss dabei aber alles zurückhalten, also was auch dem Kind dann Schaden zufügen kann.
Also das heißt, sie versorgt eigentlich das heranwachsende Kind über ganz viele Blutgefäße mit Nährstoffen und Sauerstoff, ne?
Ja, genau. Und außerdem werden durch die sogenannte Plazentaschranke viele Schadstoffe, ich habe es vorhin schon gesagt, und Krankheitserreger vom Kind ferngehalten. Ist also wie so ein Bunkersystem um das Kind herum, ne?
Okay. Und was kann die noch? Was hat die noch für Funktion?
Ja, als zusätzliche Funktion produziert sie einige wichtige Hormone, wie zum Beispiel das HCG, auf welches der Schwangerschaftstest ja reagiert. Das ist ja das, warum dann plötzlich dieser Schwangerschaftstest dann auch positiv oder negativ bleibt. Und außerdem gibt die Plazenta schützende mütterliche Antikörper an das Ungeborene ab.
Genau, das Immunsystem der Mutter, was ja praktisch dann auch zum Immunsystem des Kindes wird. Ist das richtig?
Ganz genau, ja.
Aber es gibt ja trotzdem wahrscheinlich einen mütterlichen und einen kindlichen Anteil. Wie genau gestaltet sich das jetzt rein, wenn man sich das vorstellt?
Also wir haben den mütterlichen und den kindlichen Anteil und dazwischen einen Raum, der halt mit mütterlichem Blut gefüllt ist.
Okay.
Und in den Raum ragen viele kindliche Zotten, also mit Verästelungen an den Oberflächen hinein, die dann auch den Austausch zwischen Mutter und Kind ermöglichen. Ne?
Okay, also praktisch an der Oberfläche mit diesen Verästelungen versehenen Zotten.
Dieser Zotten, ja genau.
Da findet der Austausch statt. Und wie viel Blut fließt da so durch?
In den letzten Schwangerschaftsmonaten fließen fast 1 Liter Blut pro Minute durch die Plazenta. Das ist schon relativ viel.
Wow.
Und über die Nabelschnur ist die Plazenta mit dem ungeborenen Kind verbunden. Und gegen Ende der Schwangerschaft ist sie etwa Teller groß, also 3 Zentimeter dick und ungefähr 500 Gramm schwer.
Das ist Wahnsinn, oder?
Schon, nicht ohne.
Es ist ja eigentlich wirklich ein Organ. Ne? Das ist das einzige Organ, wenn ich mich jetzt nicht irre, was auch in so einer rasanten Geschwindigkeit eigentlich heranwächst und dann solche wirklich auch sehr komplexen Funktionen übernimmt, oder?
Ja, ganz genau. Und interessant ist, dass die Plazenta auch Mutterkuchen genannt wird. Das ist im Übrigen irreführend, denn neben diesen Chorionzotten, Arterien und Venen besteht sie aus fetalen Zellen.
Ah, okay. Also die zum Kind gehören.
Genau, mhm. Ja. Um das Kind dann bis zum Ende der Schwangerschaft versorgen zu können, muss ihr in den ersten Wochen der Anschluss an den Blutkreislauf der Mutter gelingen. Wenn das nicht funktioniert, gibt es dann halt auch keine Schwangerschaft. Ne?
Gut, ja, macht Sinn. Das heißt, nachdem sich der ganz frühe Embryo in die Schleimhaut der Gebärmutter eingenistet hat, praktisch muss das dann miteinander verbunden werden, so Plug-and-Play-mäßig. Kann es denn theoretisch aber auch sein, dass sich die Plazenta irgendwo anders platziert?
Ja, also es kann auch passieren, dass die sich woanders platziert und dann invasiert sie.
Die Plazenta platziert sich.
Ja, die Plazenta, die platziert sich dann woanders. Also die kann sich zum Beispiel auch in einem oder an einem Eileiter andocken.
Mhm.
Und theoretisch kann sie überall sesshaft werden. Und wenn man Forscher befragt, wie man das dann nennt, dann nennen die das einen sogenannten Balanceakt.
Mhm.
Und das ist auch Gegenstand verschiedener Forschungsprojekte.
Also das heißt, gerade diese ersten Wochen, wo sich das alles, auch die Lokalisierung der Plazenta praktisch manifestiert. Jetzt habe ich schon mal irgendwie auch sowas natürlich im Internet mir angeschaut. Aber kannst du es einfach nochmal für uns alle beschreiben? Wie sieht so eine Plazenta aus?
Also wenn du zum Beispiel eine Hebamme befragen würdest, wie eine Plazenta aussieht, dann würde sie sagen, symmetrisch rund, ein perfektes Frühstücksteller, großes Omelett.
Okay.
Also nur halt dunkelrot.
Gibt es irgendwie dann noch besondere Merkmale, die auch darauf hindeuten, dass die gesund ist, die Plazenta? Ja.
Also die Oberfläche soll auf der einen Seite blutrot, glänzend und auf der anderen Seite glasig, schimmernd sein.
Warum sind die glasig schimmernd?
Ja, das machen die Eihäute. Also das ist so ein doppelwandiger Ballon, der 9 Monate lang die Wohnung für das Baby war.
Was macht dieses Wunderorgan noch alles? Ich meine, jetzt haben wir schon ein paar Sachen erfahren, aber um den Status Wunderorgan zu haben, musst du jetzt noch mal ein bisschen nachlegen, finde ich.
Ja, also Wunderorgan, warum? Also man muss einfach bedenken, dass die Plazenta für das Baby Aufgaben einer Niere, einer Leber, einer Lunge und auch des Herzens übernimmt. Also es ist quasi ein Multifunktionstool.
Ach krass.
Und das wird für jede Schwangerschaft neu erzeugt.
Was wir ja vorhin schon sagten, das finde ich ja mit das Spektakulärste, dass da in so kurzer Zeit so ein, ja, wie du so schön sagtest, Multifunktionstool heranwächst, ne?
Und wenn man dann überlegt, dass man es danach dann so entsorgt, ne, dann ist das irgendwie traurig.
Eigentlich undankbar ein bisschen auch, ne? Das ist ein bisschen wie so ein, wie so ein Weihnachtsbaum, der nach Weihnachten, der allen Freude macht und allen eine schöne Zeit beschert und dann irgendwie einfach verschwindet.
Ausgeschmissen wird. Im Übrigen ist das einzige Organ, das der Körper nachträglich bilden kann.
Könnte mir vorstellen, dass das auch gerade eine Fragestellung ist für die Forscher. Ne? Das, also ein Organ, was sich nachträglich bilden kann, wäre natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel an Transplantationsmedizin denkt, ja wirklich ein absoluter Gamechanger. Stell dir vor, man könnte eine Leber oder eine Lunge nachträglich wachsen lassen in einem Körper. Ne?
Ja, das ist schon spannend.
Oder liege ich da falsch?
Nee, also das ist tatsächlich ein Thema, was, wenn man es so betrachtet, sehr, sehr interessant ist.
Mhm.
Aber nochmal zu dem Thema vom Körper abgestoßen. Also diese Plazenta-Phase, die zählt auch zu den heikelsten Minuten der Geburt. Ne? Also löst sich dieser Mutterkuchen gar nicht oder nur teilweise oder kontrahiert sich die Gebärmutter nach dem Herausgeben der Plazenta nicht richtig, dann können Frauen auch verbluten.
Oh Gott, okay.
Und deshalb gratulieren Geburtshelfer zum Kind immer erst, wenn die Plazenta da ist.
Okay. Sag mal, wo genau bildet sich der Mutterkuchen denn? Wir haben es gerade schon mal so angedeutet, aber jetzt sprichst du auch von Komplikationen. Welche Komplikationen kann es denn in dieser Anfangsphase geben?
Also da, wo sich die befruchtete Eizelle in der Gebärmutter einnistet, wächst auch die Plazenta.
Mhm.
Und normalerweise geschieht das in der oberen Hälfte der Gebärmutter, ne? Also im oberen Bereich.
Im Uterus.
Mhm. Aber sie kann sich auch an der Hinterwand oder an der Vorderwand befinden, was in der Regel dann keine Probleme verursacht.
Mhm.
Aber bei einer Vorderwandplazenta sind die kindlichen Herztöne möglicherweise nicht so gut zu hören.
Mhm.
Und bei einer Hinterwandplazenta ist die Entnahme von Plazentagewebe für zum Beispiel vorgeburtliche Untersuchungen einfach schwieriger.
Mhm.
Und seltener liegt die Plazenta teilweise oder vollständig vor dem Muttermund.
Mhm.
Das ist dann die sogenannte Plazenta Prävia.
Mhm.
Wird dann aber schon früh im Ultraschall entdeckt und die entsprechenden Maßnahmen können dann auch gut eingeleitet werden.
So, jetzt haben wir praktisch über die Anfangsphase im Lebenszyklus der Plazenta gesprochen. Mhm. Sprechen wir doch mal über die Plazenta nach der Geburt.
Ja.
Die kommt dann während der Geburt praktisch mit raus, ne?
Ja, genau. Die Plazenta wird als sogenannte Nachgeburt zusammen mit der Nabelschnur und den Eihäuten von der Gebärmutter kurz nach der Geburt ausgestoßen.
Tut das weh?
Ja, also sind auch wieder Wehen, ne?
Okay,
also
ja.
Die hierfür nötigen Wehen können dann auch noch einmal richtig schmerzhaft sein. Und das Ausstoßen der Plazenta kann begünstigt werden, wenn das Neugeborene sofort an die Brust angelegt wird und saugt.
Okay.
Ne? Damit dann auch diese Kontraktionen noch mal ein bisschen verstärkt werden dann.
Das ist wahrscheinlich ein hormoneller Zusammenhang.
Dann. Hormonell bedingt, genau. Und dann ist es halt wichtig, dass die Hebamme, also wenn die Plazenta rausgekommen ist, die Form, das Gewicht und das Aussehen der Plazenta nochmal genau untersucht und bewertet. Und ne, einfach, dass man auch guckt, ist es vollständig ausgestoßen, müssen Reste noch durch einen kurzen vaginalen Eingriff dann entfernt werden.
Ah, okay.
Wenn man das halt nicht macht, kann das halt zu anhaltenden Blutungen und auch zu Infektion und schlimmstenfalls auch zu einer Sepsis führen. Ne?
Okay. Und dann wird die Plazenta, ja, wie du schon sagtest, eigentlich so vollkommen unromantisch in den meisten Fällen einfach entsorgt. Ne?
Genau. Oder manche Eltern möchten sie dann mit nach Hause nehmen. Dann kann man sie im Garten unter einem Baum vergraben.
Okay.
Oder den sogenannten Lebensbaum darauf pflanzen. Ne? Haben wir übrigens auch gemacht bei unserem ersten Sohn.
Jetzt muss ich vorsichtig sein, weil ich habe das ja immer so ein bisschen eher als so einen esoterischen Hype abgetan. Hm. So nach dem Motto, ich gehe nicht ohne meine Plazenta. Aber das wundert mich jetzt ehrlich gesagt, dass das überhaupt möglich ist, die Plazenta ausgehändigt zu bekommen. Wir leben ja in einem Land voller bürokratischer Regularien. Ich denke nur daran, dass du ja zum Beispiel auch die Asche eines Verstorbenen gar nicht mit nach Hause nehmen darfst.
Hm.
Aber so ein, ich nenne es jetzt mal ja ein Organ, was ja wirklich auch jetzt nicht in irgendeiner Form gefriergetrocknet wird vorher oder so.
Eine andere Form des Organhandels, ne?
Ja, so weit will ich nicht gehen, aber es wundert mich halt. Ich habe schon das Gefühl, der wird halt so mit unterschiedlichen Maßstäben auch gemessen.
Ja, aber ich sag dir jetzt, warum Organhandel.
Mhm.
Also es gibt ja kommerzielle Anbieter, die stellen aus der Plazenta, also wenn du die dir aushändigen lässt, sogenannte Globuli, also, also homöopathische Medikamente dann her.
Okay.
Und ja, dann kann man das halt zur Behandlung von diversen Erkrankungen nutzen, ne, oder präventiv nutzen.
Dann hattest du ja auch gesagt, dann gibt es ja diesen eigentlich ja wirklich ganz ja poetischen Brauch, dass man diese Plazenta vergräbt, der in unterschiedlichsten Regionen der Welt verbreitet ist. Ne?
Mhm.
Kommen wir doch mal zu einem deiner Lieblingsländer, China.
Mhm.
Da hattest du mir im Vorfeld nämlich was erzählt. Die Chinesen sind ja durchaus auch sehr empfänglich für verschiedene Heilmittel, die wir hier im Westen eher kritisch beäugen. Sag doch mal was zum Thema Plazenta in China.
Ja, also in China wurde die Plazenta zum Beispiel im 16. Jahrhundert gegen Unfruchtbarkeit und Impotenz bei Männern empfohlen.
Okay.
Und wenn man dann jetzt nochmal weiterguckt, auch ja in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde dann aus der Plazenta ja auch Kosmetik hergestellt. Also es wurde an die Kosmetikindustrie verkauft.
Das ist jetzt aber nicht nur im asiatischen Raum, das habe ich tatsächlich im Vorfeld auch gelesen. Ne? Also
ja.
Hautverjüngung soll damit irgendwie hergestellt werden.
Cremes.
Ja. Cremes dafür, genau. Aber ich glaube, bevor jetzt alle in den nächsten Drogeriemarkt oder zum Dermatologen laufen und sagen, her damit, wissenschaftliche Studien geben dazu nicht besonders viel her. Ne?
Nee, wird,
das ist, also, glaube ich, eher ein Wunschglauben.
Wahrscheinlich auch schwer zu untersuchen, solche Effekte dann. Ne?
Mhm.
Ja.
Es ist ja wahrscheinlich auch, hat ja auch was mit Stammzellen zu tun. Ne? Also auch wahrscheinlich dieser ganze Glauben, dass man dadurch eine Verjüngung herstellt, dass man bestimmte körperliche Prozesse
damit aufhält, ne?
Reversibel machen kann, genau.
Also man ist ja davon auch ein bisschen weggegangen, ne? Also dass man dann halt die Plazenta nutzt, um daraus Kosmetika oder andere Dinge herzustellen.
Mhm.
Also ich meine, wir haben immer noch das Thema von Infektion, ne? Angst vor HIV oder AIDS, was da so ein bisschen mitspielt.
Es gibt ja ein sehr witziges Wort, das sind die sogenannten Plazentatiere.
Die ihre Nachgeburt dann verzehren, ne?
Ja.
Sozusagen. Ich glaube, das ist aber auch nur bekannt von, also wer das nicht macht, sind der Mensch und Kamele.
Kamele. Also das heißt, das sind die einzigen beiden Plazenta-Tiere, die Menschen und die Kamele, bei denen diese Verhaltensweise nicht die Norm ist.
Wobei man sagen muss, es gibt auch einige menschliche Gesellschaften, wo der Verzehr der Plazenta auch eine lange Geschichte hat.
Mhm.
Also wo es auch praktiziert wird, ne?
Okay.
Und da auch wieder dieses Thema individuelles Heilmittel im Wochenbett.
Mhm.
Ja. Ja, also da gibt es halt schon viele Mythen hinter der Plazenta.
Ja, individuelles Heilmittel, was ja praktisch maßgeschneidert ist, dann, wenn es die Mutter ist, die es verzehrt. Ne?
Mhm.
Also das heißt, ich habe natürlich auch mal nachgeschaut, ganz klammheimlich. Also sowohl in Nordamerika als auch in Ozeanien, in Europa, in Teilen Südamerikas und Asiens, ich zitiere jetzt gerade, verzehrt ein Teil der Mütter ihre Plazentas, wobei Forscher feststellen, dass die Zahlen offenbar steigen.
Aha.
In den USA soll 2018 jede dritte Frau, die ihr Kind nicht im Krankenhaus zur Welt brachte, ihre eigene Plazenta verzehrt haben.
Das ist schon krass.
Das ist schon krass.
Ja.
Wobei das auch nochmal so einen Zusammenhang herstellt zwischen vielleicht auch diesem Wunsch nach eigenständigem Gebären und auch vielleicht einer Skepsis gegenüber der Medizin. Weil da ja, wie gesagt, die Frauen alle auch sich davor bewusst entschieden haben, nicht im Krankenhaus ihr Kind zur Welt
zu entbinden. Ne?
Na, genau. Mhm.
Also wir waren ja vorhin auch bei China. Wir hatten das nur ein bisschen angerissen.
Mhm.
Und wenn man sich zum Beispiel auch die traditionell chinesische Medizin anguckt, die verwenden ja auch getrocknetes Plazentapulver.
Okay.
Sowohl zum Anregen der Laktation, also der Milchproduktion, als auch zur Behandlung von Fruchtbarkeitsstörungen.
Also das hat sich nicht so viel geändert seit dem 16. Jahrhundert. Also.
Nee.
Okay.
Nee. Ja, und jetzt ist der Witz da dran. Also es gab da halt auch Untersuchungen, weil man auch gucken wollte, was gibt es da für Risiken. Also die sind noch nicht ganz erforscht, aber man konnte nachweisen, dass diese getrocknete Plazenta, also die enthaltenen Hormone da drin, bei 86% der untersuchten Frauen zu einer vermehrten Milchbildung führten.
Wow, okay, das ist natürlich ein absoluter...
Also das ist schon interessant, oder?
Mhm.
Und jetzt wechseln wir mal unseren Podcast und starten mit unserer kleinen Kochshow. Also Plazenta kann theoretisch roh verzehrt werden.
Okay.
Sie kann aber auch als Brühe oder Sud zubereitet werden. Oder, wir haben drüber gesprochen, als Pulver oder in Kapselform eingenommen werden.
Ich glaube, das wäre mein absoluter Favorit. Also roh finde ich schon, da muss man schon
abgehärtet sein,
wirklich, ne? Überzeugt sein davon. Ne?
Also wenn du im Handel guckst, also im Handel erhältliche Produkte müssen unter bestimmten Hygienemaßnahmen und natürlich unter Einhaltung vorgegebener Verarbeitungsschritte erzeugt werden. Wobei frische Plazenta innerhalb weniger Stunden nach der Geburt auch verarbeitet werden muss.
Mhm. Dann gibt es aber doch auch noch etwas unblutigere Bräuche, glaube ich. Ne?
Bestimmt. Meinst du jetzt so aus, wenn man so in die...
So als Amulett, habe ich mal gelesen. Also das ist dann mehr so die, nicht die Abteilung Kulinarik, sondern mehr so die Abteilung Souvenirshop. Die Nabelschnur wird, glaube ich, getrocknet und aufgerollt bei manchen indigenen Völkern und dann in einer kleinen Dose dem Kind als Amulett gegeben. Und was ja eigentlich auch eine schöne Sache ist, weil es einfach nochmal auch die...
Verbundenheit, ne, mit der Mutter symbolisiert dann, ne?
Genau, die ewig währende Verbundenheit mit der Mutter symbolisiert. Spannendes Thema. Schön, dass wir zwei alten Männer uns jetzt einfach mal sehr, sehr ausführlich über die Plazenta unterhalten
haben. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mich mal mit dir darüber unterhalte.
Da siehst du mal, man muss nur lang genug so einen Podcast machen, dann kommt man wirklich auch an die interessantesten und ungewöhnlichsten Themen im Bereich der Medizin. Ich danke dir auf jeden Fall sehr und auch wir, ohne dass wir eine kleine Metalldose tragen müssen, werden auf immer und ewig miteinander verbunden sein, hoffe ich.
Ja.
Das klang nicht selber so. Ja,
aber wo wir gar nicht drüber gesprochen haben, Daniel, was ist denn mit dem Thema Stammzelltherapien?
Sehr gutes Thema und ich würde jetzt einfach mal sagen, ein Thema, aus dem wir eine eigene Folge machen, oder?
Finde ich spannend, weil da gibt es wirklich sensationelle Forschungsergebnisse auch aus diesem Bereich.
Super.
Und also es ist sicherlich eine Folge wert.
Super Idee.
Super, freue ich mich. Dann?
Okay, mein Lieber, bis bald.
Bis bald, Daniel. Mach's gut.
Tschüss.
Sie hörten Mückes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.